Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin heute Morgen mal wieder gern hier zu Ihnen gekommen. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Da war eine große Konferenz. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Es war so warm wie heute Morgen. Nur in der ersten Reihe saßen zwei Männer und hatten ihre Jacken noch an. Alle anderen hatten ihre Jacken ausgezogen. Und dann fragte eine von den beiden den anderen, auch Hosenträger? Nein, sagt der Würdenträger. Da ich weder Würdenträger bin, noch Hosenträger habe. Also, nun zur Predigt. Ende der 60er Jahre habe ich eine Jugendarbeit in Nordhessen mit ins Leben gerufen. Vor etlichen Jahren war ich dort zum 20-jährigen Jubiläum dieser christlichen Initiative. Ich hatte mich mächtig gefreut auf die Begegnung, auf das Wiedersehen mit den anderen Frauen und Männern der ersten Stunde. Aber dann musste ich feststellen, einige waren nicht da. Sie waren nicht verstorben. Nein, sie lebten nicht mehr in der Nachfolge Jesu. Man hatte nicht einmal mehr Kontakt zu ihnen. Wenn ich an diese Mitchristen von damals denke, stellt sich mir die Frage, wie bleibe ich Christ? Wie bleibe ich Christ? Und zwar lebenslänglich, im positiven Sinne. Der wahrscheinlich bekannteste Evangelist der vergangenen 100 Jahre, der US-Amerikaner Billy Graham, der vor Millionen von Menschen gesprochen hat und in dessen Veranstaltung zigtausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, hat mal zum Christsein gesagt, für den Anfang, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, braucht man nur 10%. Um dabei zu bleiben, braucht man 90%. Wie das Dabeibleiben aussehen kann, dazu hat Jesus Folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Das hat uns der Evangelist Johannes im Evangelium festgehalten. Johannes Evangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Johannes Evangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich lese nach der Übersetzung von Dr. Martin Luther. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Soweit diese Worte Jesu. Der kleine Kreis von Menschen, an den Jesus diese Worte gerichtet hat, seine Jünger, muss sich auf den Abschied des Meisters einstellen. Jeder in diesem Kreis wird in etwa die Frage bewegt haben, wie wird es bei uns weitergehen, wenn er nicht mehr unter uns ist? Ist dann jeder auf sich allein gestellt? Jesus Antwort darauf, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Die Rebe kann eben nur an einem Weinstock heranwachsen. Durch Zufuhr immer neuer Nährstoffe wächst die Traube heran zur reifen Frucht. Das ist der Sinn des Weinstocks. Denn der Weinstock ist eben eine Nutzpflanze und keine Zierpflanze, sodass man getrost auf seine Frucht verzichten könnte. Wird die Rebe aber vorzeitig abgetrennt, verkümmert sie, die Traube vertrocknet. Um es also gleich am Anfang festzuhalten, erst kommt der Weinstock, dann kommt die Rebe. Die guten Früchte erbringen keinen guten Baum, sondern umgekehrt ist es richtig, der gute Baum bringt gute Früchte. Jetzt nicht mehr im Bild gesprochen. Menschen brauchen eben Kraftquellen. Sie können nicht aus sich allein leben. Zwar sind wir mit der Geburt jeweils einzelne Personen, denn Geburt heißt immer Durchschneiden einer Nabelschnur. Trotzdem bleibt das Kind noch lange auf die Eltern, vor allem in der ersten Zeit auf die Mutter angewiesen. Und wie ist es beim Erwachsenen? Ist er nicht unabhängig? Ja und nein. Denn die Selbstständigkeit ist auch für ihn nur möglich, wenn er in guten Beziehungen mit anderen lebt. In den letzten Jahrhunderten haben aber immer mehr Menschen zwischen der Gemeinschaft und dem einzelnen Bürger unterschieden. Und diese Entwicklung gipfelt seit Jahren in dem, was man mit dem Stichwort Selbstverwirklichung meint. Selbstverwirklichung. Traditionelle Werte wie Staat, Kirche, Familie bis hin zur Ehe werden in Deutschland von immer mehr Zeitgenossen radikal ins Frage gestellt. Und nicht wenige Politiker versuchen, diese Infragestellung im deutschen Gesetz unterzubringen. Doch niemand kann allein leben. Denken Sie nur an Nahrung, Kleidung und Maschinen. Wir leben in einer komplexen Abhängigkeit des Gebens und des Nehmens. Kein Mensch ist eine Insel. Und kein Mensch wird seiner Bestimmung gerecht, wenn er allein auf einer Insel lebt. Wir leben durch und mit anderen. Es geht aber nicht nur um irgendwelche Beziehungen. Es geht um Beziehungen, die unserem Leben wirklich Halt verleihen. Auch an Gott glauben kann auf Dauer keiner für sich allein. Auch der Christ hat die Bestätigung durch andere Glaubende nötig. Es gibt aber christliche Gemeinden, in denen es von der Atmosphäre her gesehen so kalt ist, dass man auf dem Mittelgang Schlittschuh laufen könnte. Die Leute sitzen zwar nebeneinander, aber sie reden nicht wirklich miteinander. Da treffen sich zwei. Fragt der eine den anderen, wie geht's? Sagt der Gefragte, es geht. Daraufhin sagt der Fragesteller, naja, dann geht's ja und ist froh, dass er weitergehen kann. So gibt es Christen, die beten für Missionare irgendwo in der Welt, aber nicht füreinander vor Ort. Sie interessieren sich zwar für den anderen, aber nicht in erster Linie, um ihm zu helfen, sondern um vielleicht von ihm zu erfahren, wo er Fehler gemacht hat, wo er Probleme hat. Das können nur Leute, die zwar die Existenz von Jesus Christus für wahr halten, aber nicht begreifen, wie dieser Herr wirklich wirkt. Doch Sätze von und über Jesus vermögen uns nicht zu helfen. Genauso wie wir nur noch wenig von einem geliebten Menschen haben, wenn wir nur noch sein Bild an der Wand sehen. Allein die Gegenwart von Jesus durch seinen Geist kann uns verwandeln. Und darum bietet uns Jesus diese Beziehung an und verspricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wissenschaftler sagen, die Sprache macht den Menschen zum Menschen. Die Art und Weise, ob und wie die Mutter mit dem kleinen Kind spricht, beeinflusst die Entwicklung des Kindes maßgeblich. Insofern, nebenbei gesagt, ist das äußerst kritisch zu betrachten, wenn kleine Kinder schon in den Kindergarten kommen. Auch Christen leben entscheidend vom Gespräch. Und zwar zunächst einmal entscheidend vom Gespräch mit ihrem Herrn Jesus Christus. In der Jugendarbeit, in der ich meine ersten Schritte in der Nachfolge Jesu gegangen bin, hatten wir 7 Grundregeln. Und die erste Regel lautete, tägliche Audienz bei deinem Chef Jesus Christus. Diese Beziehung wird vor allem gestaltet durch die Worte von Jesus. Jesus hat ganz großen Wert darauf gelegt, dass seine ersten Jünger ihn verstanden. Er hat sie angesprochen und eingeladen. Der Grundtenor seiner Einladung lautete, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Bei Jesus fühlten sie sich dann auch verstanden, denn er half ihnen zu begreifen, wozu sie da sind, wohin sie unterwegs sind, worauf es ankommt. Und deshalb bekannten sie eines Tages in einer ganz großen Krise, als etliche andere Jünger Jesus verlassen hatten, bekannte der Kern, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Also du hast Worte des wahren, vollen Lebens. Und sie fügten hinzu, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Wie jede Freundschaft davon lebt, dass Freunde auch miteinander sprechen, so lebt ein Christ davon, dass er mit Jesus Christus über alles reden kann. Sei es die Steuererklärung, die Sexualität oder der nächste Autokauf. Daher lädt Jesus uns ein, bleibt in meinem Wort. Dabei bedeutet das Bleiben nicht Jesus anzuhimmeln, sondern ihm zu gehorchen. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, Jesus braucht keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Für Nachfolger allerdings wird es ein Leben in einer Geborgenheit, die es nach meinem Verständnis sonst nirgendwo in dieser Welt gibt. Das zeigt sich spätestens in einer Krise. Nicht von ungefähr taucht in den älteren christlichen Liedern sehr häufig der Begriff Heimat auf. Damit wird dieses besondere Grundgefühl angesprochen, das Menschen bekommen, die Jesus Christus kennenlernen. In dieser Geborgenheit findet der Nachfolger von Jesus die Unabhängigkeit von allen guten und bösen Widerfahrnissen, die ihm begegnen. Mag der Christ höchste Positionen, Glück und Reichtum erringen, so wenig wie ihn das Unglück kopflos machen muss, braucht ihm der Erfolg zu Kopf zu steigen. Der Christ kann gelassen bleiben. Betonung liegt auf kann. Denn das, was er in den Augen von Jesus ist, bleibt er unabhängig von seinem Auf und Ab im Leben. Unabhängig davon, was andere über ihn sagen. Und auch unabhängig davon, was er über sich selbst denkt. Da erzählt ein Missionar in Simbabwe, dem früheren Rhodesien, dass der Diktator Robert Mugabe in seiner 30-jährigen Herrschaft bis auf null heruntergewirtschaftet hat. Der Missionar erzählt aus dem Bürgerkrieg: Im Bürgerkrieg haben sie seine Frau und seine beiden Kinder mit der Axt erschlagen. Aufständige haben die ganze Missionsstation ausgelöscht. Eine einzige alte Frau hat überlebt. Daraufhin hat dieser Missionar, man kann denken verständlicherweise, gesagt, jetzt gehe ich nach Hause. Wenn diese Erde mich nicht erträgt und meine Familie, dann gehe ich zurück nach England. Aber das konnte er dann doch nicht. Denn da war etwas in ihm, das hat ihn einmal zu einem Berufenen gemacht. Zu einem Berufenen Gottes. Und das war stärker in ihm. Darum ist er geblieben. Und hat den Menschen dort weiter mit dem Evangelium gedient. Dort, wo drei Grabhügel seiner eigenen Familie waren. Wenn er gefragt wurde, warum er geblieben ist, hat er geantwortet, hat er es damit begründet, du musst tiefe Wurzeln in Gott haben. Du musst tiefe Wurzeln in Gott haben. Das hätte auch Jesus sagen können. Denn der Weinstock treibt seine Wurzel, man glaubt es kaum, bis 10 Meter in die Tiefe. Jesus spricht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Geistliches Leben zielt immer auf Frucht. Ist wie beim Fußball, falls Sie sich dafür interessieren. Die Mannschaften können wunderbar spielen, wenn sie kein Tor schießen, bringt das nichts. Geistliches Leben zielt immer auf Frucht. Nicht auf Leistung und Erfolg. In unserer Leistungsgesellschaft wird ja Erfolg unwahrscheinlich groß geschrieben. Wenn Sie eine einigermaßen anständige Bibel haben, also eine gute Übersetzung, werden Sie das Wort Erfolg in der Bibel nicht finden. Ich denke an einen Christen in Deutschland, er hat ein Haus, er hat sogenannte ordentliche Kinder und er fährt einen neuen Mittelklassewagen. Und ich denke an einen Christen aus Afrika, der hat kein Haus, der hat keine sogenannten ordentlichen Kinder, denn die stehlen, wenn sie mal wieder nichts zu essen haben. Und er hat natürlich auch kein Auto. Aber hat der afrikanische Christ deshalb in seinem Leben weniger Frucht gebracht? Doch das Stichwort Frucht ist Mittelpunkt dieser Rede Jesu. Die Frucht kann nur wachsen und reifen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Daher fällt hier der harte Satz, ohne mich könnt ihr nichts tun. Als ich 1976 mein Theologiestudium abgeschlossen habe, bekam ich ein Buch geschenkt und vorne in das Buch war sehr fein reingeschrieben, mein Ordinationsspruch. Und mein Ordinationsspruch lautete, Jesus sagt, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Und dann dieser Zusatz, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn Sie sich ein wenig in der Bibel auskennen, wissen Sie, was für wunderbare Bibelworte es gibt, nicht? Zum Lebensstart oder wenn man als Pastor anfängt und dann so ein Wort. Welch ein Anspruch verbirgt sich hier? Ohne ihn, ohne Jesus, keine Frucht. Haben nicht Menschen aller Zeiten eindrucksvolle Erfolge nachzuweisen? Das Angesicht der Erde wurde von Wissenschaftlern und Ingenieuren in erstaunlicher Weise verwandelt. Zum Beispiel, wenn ich an den Fortschritt in der Medizin denke. Ich stände heute Morgen gar nicht hier, wenn es nicht einen solchen medizinischen Fortschritt gegeben hätte. Natürlich können wir sehr viel ohne Jesus tun. Wir können über einen Witz lachen. Dazu brauchen wir nicht. Wir können Krieg führen. Wer will sich dabei auf ihn berufen? Wir können in die Hände spucken und arbeiten für das Bruttosozialprodukt. Wer von denen, die es so machen, denkt dabei an ihn? Viele in der Gesellschaft, in der wir leben, machen ja gerade das Experiment, ohne Gott auszukommen. Vor einigen Wochen hat Luisa Neubauer das deutsche Gesicht von Fridays for Future im Berliner Dom eine Predigt gehalten. Nebenbei gesagt, ich verstehe nicht, warum diese Nichtchristin dort im Dom reden darf. Eine Predigt hat sie natürlich nicht gehalten. Sie hat für den Klimaschutz geworben. Und dann hat sie sich gesteigert in den Satz, Gott wird uns nicht retten. Und das ist der Grundtenor in unserer Gesellschaft. Viele machen das Experiment ohne Gott. Doch unter diesen Menschen, die das Gespräch mit Gott abgebrochen haben oder vielleicht auch noch nie richtig eins mit ihm geführt haben, gibt es nach meinem Eindruck nicht wenige Leute, bei denen nur noch der Vordergrund fröhlich aussieht. Manchmal lädt nur noch das Wochenende zum Vergessen ein, nach dem alten Spießbürgermotto saure Wochen, frohe Feste. Aber der Hintergrund? Ganz zu schweigen von der Haltung. Professor Helmut Hielicke erzählt in einem Buch, ich sprach einmal mit einer Mutter, sie hatte mit dem Christentum nichts zu tun, und drückte ihr meine Bewunderung aus. Denn sie hielt bei ihrem sterbenden Sohn tapfer durch, schien heiter und gelassen und ließ ihn nichts von ihrem Schmerz spüren. Ich sagte ihr, welche Achtung ich vor ihrer Haltung hätte. Da antwortete sie, Haltung ja, die habe ich vielleicht, aber schauen Sie bloß nicht dahinter. Ich habe überhaupt keinen Halt. Diese Frau wusste, was ihr fehlte. Jesus interessiert sich weniger für unsere äußere Haltung, wie wir auf andere wirken. Es interessiert ihn vielmehr der Boden, auf dem wir stehen. Was nützt mir irgendeine Haltung, wenn der Boden unter mir nachgibt? Was nützt mir ein sonniges Gemüt, wenn ich auf einmal im Dunkeln stehe? Was nützt es, wenn ich heute Morgen hier fein rausgeputzt sitze, aber meine Seele durchhängt? Nicht wenige Einsichtige haben bereits begriffen, dass technische und wirtschaftliche Erfolge nicht zugleich auch mehr Lebensqualität bedeuten. Es gibt ja sehr viele Menschen in Deutschland zum Beispiel, die haben ein schönes Haus und die haben ein Auto. Und wenn die Pandemie nachlässt, werden sie sich auch wieder einen schönen Urlaub leisten können. Und sie sind überraschenderweise trotzdem unzufrieden. Ich muss immer an das alte Lied von der Fürstin Eleonore von Reuss denken, das sie vor circa 150 Jahren geschrieben hat. Das Lied Ich bin durch die Welt gegangen, wo es in der zweiten Strophe heißt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden. Und darauf kommt es mir in diesem Zusammenhang an, sie kommen unbefriedigt zurück. Sie kommen unbefriedigt zurück. Verstehen Sie, es geht um den feinen Unterschied zwischen Erfolg und Frucht. Wir Christen sollten die Erfolge anerkennen, die vordergründig betrachtet auch ohne Jesus Christus möglich sind. Aber letztlich geht es um Früchte, die unser Leben fördern und erhalten. Unsere pietistischen Mütter und Väter im Glauben sprachen in diesem Zusammenhang immer vom Ewigkeitswert. Daran wurden von ihnen Ergebnisse menschlicher Taten gemessen. Sie wussten, Erfolg kommt aus eigener Kraft. Frucht dagegen wächst, reift. Und Gott ist es, der sie reifen lässt. Wer aus Gott die Kraft für sein Handeln empfängt, ist letztlich nicht darauf angewiesen, sich durch seinen Erfolg bestätigen zu lassen. Er kann ruhig weitergeben, was ihm von Gott her zuströmt. Er zählt nicht, rechnet nicht, misst nicht. Mir macht dieser Zahlenfetischismus, ein Fetisch, vielleicht kennen Sie das aus der Missionsgeschichte, ist ja ein Gegenstand, der heilende Zauberkraft haben soll. Mir macht dieser Zahlenfetischismus in manchen christlichen Kreisen große Sorgen. Und damit meine ich, da sind in Zeitschriften Listen aufgestellt mit den Gemeinden, die meisten Gottesdienstbesucher haben oder die am schnellsten wachsen und so weiter. Wer sagt denn, dass Quantität auch zugleich mehr Qualität ist? Wer aus Gott die Kraft für sein Handeln empfängt, legt keinen Wert darauf, dass andere seinen Ertrag messen und vergleichen. Denn sein Fruchttragen ist unabhängig von seinem Wirkungsgrad und der Meinung anderer. Die Kraft, die in ihm wirkt, schenkt ihm Gott. Das heißt nun aber nicht, dass ein Christ sich ruhig in die Ecke setzt. Nachfolge Christi ist schon überlegtes Tun, nicht tatenloses Überlegen. Es gibt Christen, die wissen ganz genau, wer Jesus Christus ist. Und die wissen noch viel genauer, wie ein Christ zu sein hat. Aber es kommt bei diesen Christen vor lauter Wissen nicht zum Tun. Es kommt vor lauter Sammlung nicht zur Sendung. Doch Gott fragt nach der Frucht unseres Lebens. Nebenbei bemerkt, einige Psychologen gehen davon aus, dass im Verhalten die Überzeugung eines Menschen am besten zum Ausdruck kommt. Die Bibel sagt es so: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nicht die schönen Worte überzeugen, sondern die Tat. Im Tun kommt die wahre Absicht des Menschen zum Ausdruck. Einer der früheren deutschen Bundespräsidenten, Gustav Heinemann, ein frommer Mann, der vor und während des Zweiten Weltkriegs immer wieder mal unter der Kanzel des Essener Pfarrers Wilhelm Busch gesessen hat, hat gesagt: Christenstand ohne Dienst ist wie ein Baum ohne Frucht. Unser Glaube soll Gestalt gewinnen, im Verhalten, in Taten und Verantwortung, innerhalb und außerhalb der christlichen Gemeinde. Ich denke an eine junge Frau, die sich über viele Jahre immer um andere Frauen gekümmert hat. Um Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen mit dem Leben nicht fertig geworden sind. Und im Laufe der Zeit sind dann einige dieser Frauen, um die sich diese Christin immer in einer Mutter von 5 Kindern gekümmert hat, auch zur christlichen Gemeinde gekommen. Und einige Frauen haben später sogar Jesus Christus kennen und lieben gelernt. Oder zum Beispiel werden wir Christen in der Politik gebraucht. Jetzt gibt es Christen, die sagen, die Politik sei ein schmutziges Geschäft. Das ist sie manchmal auch, gerade jetzt wieder im Wahlkampf. Aber die Politik wäre viel weniger schmutzig, wenn mehr bewusste Christen da drin wären. Oder wenn ich daran denke, dass in meinem Heimatdorf vor vielen Jahren der Schiedsmann des Dorfes ein ganz bewusster Christ war. Ein besseres Zeugnis kann es doch gar nicht geben, als wenn einer recht spricht, der Christ ist. Damit wir uns nicht falsch verstehen heute Morgen. Verboten ist uns Christen jeglicher faule Kompromiss mit dieser Welt. Damit ist aber nicht gesagt, wir sollen diese Welt verlassen. Vielmehr haben wir eine zweifache Kehrtwendung zu durchleben. Eine zweifache Kehrtwendung. Zuerst unsere Hinwendung zu Jesus Christus. Sodann die Rückwendung zur Welt. Aber nunmehr als Menschen, die noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt leben. Sich nicht vom Geist dieser Welt bestimmen lassen, sich nicht die Maßstäbe dieser Welt aufdrücken lassen, die nicht einfach das tun, was alle anderen auch tun. Von Clemens von Alexandrin, in einem der Kirchenväter, stammen die Worte: Wenn jemand den Glauben lernen möchte, würde ich ihn einladen, ein Jahr mit mir zusammen zu leben. Was würde einer erleben, wenn er ein Jahr mit ihnen ganz dicht zusammen leben würde? Oder was würde einer erleben, wenn er ein Jahr bei mir zu Hause leben würde, zum Beispiel morgens am Frühstückstisch? Ich sage das gut wie kein Wort, obwohl meine Frau mit dabei sitzt. Ich spreche ein Gebet und dann frühstücke ich ganz still. Kann man sich gar nicht vorstellen, nicht? Oder der Umgang mit Geld. Oder was würde er erleben, was ich über andere Menschen sage, wenn sie nicht da sind? Bei der Einladung von Jesus, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, muss man ganz, ganz genau hinhören. Jesus sagt nicht, wer in mir bleibt, der muss viel Frucht bringen. Das sagt er ihm nicht, der muss viel Frucht bringen. Nein, er sagt, der bringt viel Frucht. Insofern ist der Glaube an Jesus Christus ein selbstverständlicher Ausdruck meines Lebens. Denn die Frucht geschieht sozusagen automatisch. Wenn ich Worte von Jesus lese und im Gespräch mit ihm bleibe, das heißt, zu ihm bete und das auch tue, das ist das Wichtigste, und das auch tue, was er sagt, geschieht die Frucht sozusagen automatisch. Selbstverständlich darf ich nicht in meinen eigenen vier Wänden, möglichst mit heruntergelassenen Jalousien und zugeschlossenen Türen, sitzen bleiben. Ich muss schon hinaus. Ich vergesse nicht, wie wir, das heißt eine Gruppe junger Leute und der Evangelist Wolfgang Dück. Wolfgang Dück war ein Mann, der im wahrsten Sinn des Wortes vom Knast zur Kanzel kam. Er war ein uneheliches Kind, kam schon ganz früh in Erziehungsanstalten, dann ins Gefängnis, als die Straftaten größer wurden und zum Schluss ins Zuchthaus, hat also über 20 Jahre hinter Gittern verbracht und kam dann, als er rauskam, bei der Heilsarmee zum Glauben an Jesus Christus und wurde ein ganz begnadeter Evangelist. Und ich vergesse nicht, als wir einen Tag vor seinem tödlichen Unfall 1970 nachts einen Einsatz in einer Diskothek in Korbach durchführten. Und Wolfgang Dück mit aufgeschlagener Bibel von Tisch zu Tisch ging und mit den jungen Leuten dort über Gott und die Welt sprach. Und der dann auf einmal uns Fromme in einer dieser Sitznischen, ich weiß nicht, ob es heute in Diskotheken Sitznischen gibt, ich war schon ewig nicht mehr da, aber damals gab es so Sitznischen, und dann sah er uns in einer dieser Sitznischen hocken und sagte: Ihr wollt das Salz der Erde sein und hängt hier wie ein Klumpen zusammen? Wolfgang Dück wusste, und ich bitte das jetzt nicht militärisch zu verstehen, denn wir Christen haben die Nichtchristen nicht zu besiegen, sondern zu überzeugen. Wolfgang Dück wusste, nur an der Front wird gekämpft. Und nur an der Front werden die Siege erfochten. und nur an der Front treten die Verheißungen Gottes in Kraft. Wobei der Frontabschnitt nicht nur auf einem Missionsfeld sein muss, sondern auch da sein kann, wo eine alte Frau schon seit vielen Jahren dafür betet, dass ihr Enkel endlich zum Glauben an Jesus Christus kommt. Es soll also aus unserem Leben etwas werden, was fruchtbar ist. Aus dieser armen Rebe soll etwas werden. Denn immerhin wird sie beschnitten, damit sie Frucht bringen kann. Nicht genug damit. Sie ist abhängig von Wind und Wetter. Sie steht da in Schnee und Hagel. Nicht genug damit. Sie muss den Ansturm von Schädlingen aushalten. Muss ihr wirklich der Weingärtner auch noch zusetzen? Sie anbinden? Sie beschneiden? Vielleicht ist das, liebe Zuhörer, gerade Ihre Lage, Ihre ganz persönliche. Vielleicht machen Sie gerade eine sehr schwere Zeit durch. Vielleicht werden Sie gerade von Umständen oder anderen Menschen kräftig gebogen und angebunden. Die Araber nennen den Weinstock deshalb den Geduldigen. Er ist der glühenden Sonne genauso ausgesetzt wie dem grimmigen Sturm. Er hat eine bizarre, unschöne Form und eine rissige Rinde und sieht im Winter aus wie tot. Aber dann, im Frühsommer und letztlich im Herbst, kommt die ganze Lebenskraft zum Tragen. Eine Rebe muss manchmal, nicht immer, aber eine Rebe muss manchmal durch schwere Tage gehen. Aber haben Sie es nicht auch schon erlebt, dass Menschen, die durch Schweres gegangen sind, die besten Tröster für andere waren? Und dass Menschen, die Schwere gespürt haben, viel mehr Erbarmen haben mit ihren Mitmenschen? Und dass man bei Menschen, die selbst das Leid kennengelernt haben, manchmal viel besser aufgehoben ist im eigenen Leid? Wer selbst gelitten hat, kann mitleiden. Es hilft mir wenig, wenn ich im Bild gesprochen eine süße Traube bin. Wenn ich zum Beispiel Karriere mache, Erfolg habe, Anlagen besitze, die mich bei meiner Umgebung beliebt machen. Was nützt mir das alles, wenn kein Nachschub von Saft da ist, wenn ich vom Rebstock gelöst bin, wenn kein Weingärtner da ist, der mich pflegt und betreut? Dann bin ich bald eine ausgetrocknete Rosine. Nun ja, die kann auch noch eine Zeit lang was bringen, aber dann. Die einzelne Weintraube träumt vielleicht einmal davon, wie schön es sein könnte, selbstständig zu sein und ohne den Weinstock und ohne die anderen Reben zu existieren. Also nicht mehr im Bild gesprochen, ohne Jesus Christus und ohne die Mitchristen in der Gemeinde zu leben, tun und lassen zu können, was nur sie will. Ich habe in dieser Corona-Zeit den Eindruck, und ich komme hier oft rum in Gemeinden, dass nicht wenige Christen diese Zeit genutzt haben, um sich immer mehr von der Gemeinde zu distanzieren. Ich meine nicht die, die aus gesundheitlichen Gründen hier nicht teilnehmen können am Gemeindeleben, die meine ich nicht. Aber andere, oft auch sehr junge, die es genutzt haben, sich von der Gemeinde zu distanzieren und damit auch von Jesus Christus, denn das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Im Grunde aber ist es das pure Elend. Man muss es dagegen einmal versuchen, wie das Leben aussieht, wenn man mit diesem Wurzelgrund verbunden ist und wenn man der wunderbaren Hut dieses Weingärtners, der Gott heißt, anvertraut ist. Aus solcher Abhängigkeit erwächst ein Leben, das nicht im Sande verläuft. Ein Leben, das Frucht bringt. Ich nehme als Beispiel dafür noch einmal den Evangelisten Wolfgang Dück. Als wir vor 51 Jahren von Wolfgang Dück bei seiner Beerdigung in Hachenburg Abschied nahmen, er war auf der Heimfahrt von dem Dienst in Korbach, kurz vor Hachenburg, seinem Wohnort, mit seinem Mitarbeiter Christoph Gölz im Nebel auf einen LKW gefahren. Nachher konnte man nicht mehr klären, ob der LKW gestanden hat, ob er Licht dann hat oder nicht, spielt auch keine Rolle mehr. Beide waren tot. Wolfgang Dück hinterließ eine schwangere Frau mit 3 kleinen Kindern. Und als wir da von ihm Abschied nahmen, ahnte ich noch nicht, wie viel Frucht Gott gerade durch diesen Mann, den Gott schon mit 39 Jahren zu sich rief, bewirkte. Mittlerweile stelle ich fest, da gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe Frauen und Männer, die aufgrund einer Begegnung mit ihm den entscheidenden Impuls bekommen haben, in den sogenannten vollzeitlichen Dienst zu gehen. Nicht zu vergessen, die vielen anderen, die seitdem als Christen an ihrem Arbeitsplatz ihre Frau bzw. ihre Mann stehen. In dieser Abhängigkeit von Jesus nehme ich auch dann gerne in Anspruch, dass dieser Weingärtner an mir arbeitet, mich beschneidet und zurechtbringt. Es geht ja um einen lebenslangen Prozess. Vielleicht ist mein Leben deshalb manchmal so arm und unfruchtbar, weil ich immer wieder weg will und nicht aushalte, wenn Gott an mir arbeiten will. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Doch wer in ihm bleibt, der bringt viel Frucht. Wir sind angewiesen auf Quellen der Kraft in Jesus Christus. In der Gemeinschaft mit ihm wird unser Leben gelingen. Ich bleibe eben Christ, solange ich mich an Jesus halte. Die Rebe lebt eben nur so lange, wie sie am Weinstock hängt. Es ist ja auffallend, was die Rebe für ein schwaches Gebilde ist. Sie hat keine eigenen Wurzeln. Sie hat keinen Stamm. Sie ist alles andere als das Urbild von Stärke und Kraft und Selbstständigkeit. Eigentlich ist sie nur ein ganz kleines Anhängsel am Weinstock. Der Reformator Martin Luther hat das sehr gut verstanden. Er hat gesagt, ich bin so ein Anhängsel. Und er hat hinzugefügt, Jesus sagt zum Vater im Himmel, Herr, ich bringe da noch einen mit, der hängt an mir. Der war nicht gut, aber der hängt an mir. Gott schafft sich Frucht in unserem Leben. Das ist die große Verheißung über der Rebe. Ich weiß nicht, wie er das in meinem Leben bisher zustande gebracht hat, noch zustande bringen wird. Das ist allein die Sache des großen Weingärtners. Wie lange er mich an der Traube hängen lässt. Ob ich im Bild gesprochen eine normale Frucht werde oder in dem Weinbild gesprochen ein Landwein oder eine Spätlese oder eine Beerenauslese oder ein Eiswein. Das alles bestimmt der Weingärtner. Was aus dem Leben von uns Christen wird. Aber entscheidend ist, Frucht kommt. Das ist das Entscheidende. Frucht kommt. Ich werde nicht vergessen, wo ich vor vielen Jahren mal eine Woche lang in einer Gemeinde zum christlichen Glauben eingeladen habe. Und die Atmosphäre war großartig, es ließ sich sehr gut reden und hören, es gab hervorragende Gespräche nachher, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendeiner von den Gästen dieser Einladung Jesu gefolgt ist, zu Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Viele, viele Jahre später sprachen mich am Rande einer Konferenz zwei junge Frauen an und sagten, sie seien damals in dieser Evangelisation zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und sie hätten sich mittlerweile auch schon taufen lassen. Mal abgesehen davon, dass ich im Stillen gedacht habe, das hätten sie mir auch schon vorher sagen können, das hätte mir gut getan und so weiter, will ich Ihnen Folgendes sagen. Erstens, Frucht kommt. Zweitens, Frucht kommt manchmal viel später, als wir denken. Drittens, von dieser Frucht sehen wir Christen manchmal gar nichts. Es gibt Missionare, die haben ein ganzes Leben lang nichts davon gesehen. Und dann, als der Herr sie schon längst abgerufen hat, ging auf einmal diese Saat auf. Aber entscheidend ist, Frucht kommt. Der Weinstock ist eben eine Nutzpflanze und keine Zierpflanze. Amen. Lassen Sie uns kurz beten und dazu aufstehen, soweit es geht. Ich bete mit den Worten des Liederdichters Niklaus Seelnecker. Lass uns dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass uns nichts treiben, halt uns bei deiner Lehr. Herr, lass uns nur nicht wanken, gib uns Beständigkeit. Dafür wollen wir dir danken in alle Ewigkeit. Amen.